Ja, eine Frage wurde schon genannt. Warum hat Gott den Satan geschaffen? Beziehungsweise, warum hat Gott dem Satan so viel Macht gegeben? So muss man ja nun sagen. Ich denke, dass man hier ein Stück weit an Geheimnisse kommt, wo es jetzt keine letzte, schlüssige und unseren Verstand befriedigende Erklärung gibt. Was auf jeden Fall zu sagen ist, der Satan hat nicht mehr Macht, als Gott ihm zugesteht. In diesem Sinn hat man auch schon den Vergleich gebracht und hat gesagt, es ist wie bei einem Kettenhund, der nun an der Kette liegt. Er kann nur so weit jetzt gehen und Unheil anrichten, wie die Kette ihm nun Spielraum lässt. Und nun kommt das Zweite, dass man eben nun feststellt, auch der Satan mit seinem Wirken muss letzten Endes den Plänen Gottes dienen. Luther hat mal folgenden Vergleich gebraucht. Er hat gesagt, stellen wir uns Folgendes vor, da ist ein Zimmermann und der hat eine schartige Axt. Und jetzt bearbeitet er damit einen Balken. Es ist natürlich klar, die schartige Axt, die macht nun schartige Schläge. Aber ich kann dafür jetzt nicht den Zimmermann verantwortlich machen. Der ist nun ein Meister seines Faches, aber er kann nichts an, er kann eben mit einer schartigen Axt nur schartige Schläge vollführen. Und das hat dann Luther übertragen und hat gesagt, so ist nun das Böse. Wie soll ich eine schartige Axt in Gottes Hand? Und das Tröstliche an der Sache ist, dass diese schartige Axt eben in Gottes Hand ist. Diese schartige Axt, die kann nicht einfach toben und wüten, wie sie will, sondern die Schläge fallen so, wie Gott es will. Und darin liegt nun eben die Größe und Weisheit Gottes, dass er nun auch mit diesen schattigen Schlägen letzten Endes zu seinem Ziel kommt. Auch der Satan muss nun den Plänen Gottes dienen. Natürlich könnte jemand sagen, warum legt Gott nicht einfach die schattige Axt aus der Hand und vernichtet sie? Ich denke, dass das einfach etwas zu tun hat mit der Freiheit, die Gott seinen Geschöpfen zugesteht. Wenn Gott das Böse jetzt vernichten würde, dann würde das ja das Ende dieser Welt bedeuten und auch das Weltgericht. Aber Gott lässt eben nun das Böse ausreifen, bis er nun seinen Zeitpunkt gekommen sieht, einzuschreiten. Ich meine, der Tag wird kommen, wo Gott nun dem Bösen keinen Freiraum mehr lässt. Aber im Augenblick lässt er eben Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen noch beides miteinander aufwachsen. Das Böse und das Gute. Würde er das Böse jetzt schon vernichten, müsste er das Gute mit vernichten.
Ja, das Böse gibt es ja auch noch, wenn der Satan gebunden ist, und auch in der Bereich. Also da muss er gleich
Ja.
ins Gericht kommen.
Der Satan ist gebunden. Das wäre praktisch eine Vorstufe. Aber das Letzte, was uns dann in Offenbarung 20 geschildert wird, ist ja, dass der Satan nun der ewigen Verdammnis überantwortet wird. Und das heißt eben, dass seine Wirksamkeit nun ein für alle Mal ein Ende hat, also dass er jetzt keine Möglichkeit mehr hat, Einfluss irgendwie auf die Welt Gottes zu bekommen. Während es eben jetzt in unserer Zeit anders ist, wo Paulus von dem Satan reden kann als dem Gott dieser Welt oder Jesus als dem Fürsten dieser Welt. Hier hat der Satan noch Einfluss. Und wir haben ja gestern gesagt, Gott wartet immer noch zu, weil er eben möchte, dass möglichst viele Menschen gerettet werden, und deshalb lässt er eben auch das Böse noch gewähren. Ja?
Also jetzt nicht direkt für den, aber auch, das beschäftigt mich immer wieder. Wir können und sollen uns kein Bild von Gott machen. Aber Gott hat uns doch geschaffen nach seinem Ebenbild. Und dann ist er doch so hier, wie wir halt Menschen sind. Er hat es ja nach seinem Bild geschaffen.
Das ist die Frage, was jetzt Gott Ebenbildlichkeit beinhaltet. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, wie kann man sagen, das dann auch aufs Äußerliche ziehen dürfen und sagen, Gott gleicht jetzt auch in den äußeren Dingen uns Menschen. Da entzieht sich Gott einfach unserer Vorstellung. Er hat uns zwar ein Bild von sich gegeben in Jesus Christus, aber eben immer dann mit diesem Vorbehalt, dass Jesus in unsere Menschlichkeit nun eingegangen ist. Aber ich denke, es gibt noch andere Kennzeichen jetzt der Gottebenbildlichkeit, wo man jetzt sagen kann, da sind wir wirklich Ebenbild Gottes. Zum Beispiel in dem Sinne, dass wir verantwortliche Wesen sind, dass wir eine Freiheit des Handelns haben, wie sie zum Beispiel die Tiere nicht haben, die handeln einfach instinktiv, dass wir fähig sind, jetzt wirklich gegenüber Gottes zu sein. Also ich denke, all das steckt in der Gottebenbildlichkeit mit drin, und ich denke auch Fähigkeiten der Kommunikation, dass wir jetzt fähig sind, Beziehungen aufzubauen zu anderen Menschen, Beziehungen zu Gott aufzubauen, das alles liegt in dieser Gottebenbildlichkeit begründet. Manche sehen auch noch in diesem Hinweis, macht euch die Erde untertan, ein Stück Gottebenbildlichkeit, dass Gott uns hier Anteil gibt an seiner Herrschaft, dass er uns nun über diese Erde regieren lässt, sozusagen als Stellvertreter Gottes. Auch seid fruchtbar und mehret euch, die Fähigkeit, Leben weiterzugeben, ist ja eine Fähigkeit des Schöpfers. Also hier gibt Gott uns Anteil an seiner Schöpfermacht. Also ich denke, da eröffnet sich ein weites Feld von Gottebenbildlichkeit, ohne dass wir es jetzt zu sehr einengen müssten auf das hin, dass wir sagen, Gott ist wie wir. Es ist irgendwo eine Spannung, dass auf der einen Seite es natürlich Ähnlichkeiten gibt, aber dann auf der anderen Seite doch wieder dieser Unterschied, er ist der Schöpfer und wir sind die Geschöpfe. Ja?
Ist da nicht zu berücksichtigen, diese Ebenbildlichkeit, wird uns genannt, vor dem Sündenfall. Es ist ein Unterschied vor dem Sündenfall und unserer jetzigen Endlichkeit. Wir sind ja nicht endlich todeswürdig, war ja nicht die erste Schöpfung.
Ja. Ich denke, wir haben sicherlich gewisse Züge der Gottebenbildlichkeit verloren, wenn zum Beispiel Paulus in Römer 5 sagt, in Römer 3, sie haben alle gesündigt und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen eigentlich nun zugedacht hat. Auf der anderen Seite fällt auf, dass der Sohn von Adam ja nun als Ebenbild Adams bezeichnet wird, Adam als Ebenbild Gottes. Das heißt, auch nach dem Sündenfall ist immer noch diese Gottebenbildlichkeit da. Ich sehe sie vor allen Dingen darin, dass der Mensch nach wie vor ein Wesen ist, das nun zur Verantwortung fähig ist, fähig, sich vor Gott zu verantworten, und auch nach wie vor ein Wesen ist, das nun eine Beziehung zu Gott eingehen kann, sofern Gott von seiner Seite aus ihm diese Beziehung ermöglicht, auch eben als sündiger Mensch. Ja? Ja. Das wäre sicherlich sinnvoll. Ja, noch jemand.
Bildnis noch ein Beitrag. Also ich habe ein Stück weit Schwierigkeit, dass wir heute wieder dabei sind, Bildnisse zu gebrauchen. Ich denke, unsere Glaubensväter haben Bildnisse abgeschafft, die brauchen heute keinen Bilderspruch wieder nachahmen. Aber es ist eine Entwicklung in der heutigen Zeit, ob sie Kirche oder Gemeinschaften sind, dass wir meinen, wir müssten etwas an Bildnissen wieder reinnehmen, um zum Beispiel anzubeten. Ich denke, wir müssen mit Bildnissen sehr, sehr aufpassen. Einfach dem entgegenzuwirken, dass wir Gott nicht in Bildnissen anbeten brauchen und müssen, sodass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen. Ich denke, das ist wieder auch eines der Gefahren der heutigen Zeit.
Wir haben aber doch das Bildnis Jesus.
Ich denke, dann ist das Kreuz das Bildnis.
Ja, ich meine, das ist bei allen Bildnissen, die man jetzt sich von Gott macht, natürlich immer wieder die Gefahr, dass sie irgendwie ablenken von diesem einen Bild, das Gott uns gegeben hat, in Jesus Christus, und dass natürlich alle Vorstellungen, auch alle Bilder, gemalten Bilder, sich immer wieder prüfen lassen müssen, auch an diesem Maßstab. Die Bilder jetzt in der mittelalterlichen Kirche, die haben ja noch einen anderen Sinn gehabt. Das Problem war ja, dass viele Leute jetzt gar keine Bibel besessen haben und auch gar nicht lesen konnten. Und dann eben die einzige Möglichkeit war, dass sie jetzt anhand von gemalten Bildern dann auch die biblischen Geschichten vor Augen gestellt bekommen haben. Aber es gibt natürlich dann auch Grenzen, und manche Bilder, die haben auch die Gottesvorstellung dann in einer unguten Weise beeinflusst. Es hat natürlich seinen tiefen Sinn, wenn Gott immer wieder dann dargestellt worden ist als ein alter Mann, und zwar eben in dem Sinne, Alter gleich Ehrwürdigkeit, Alter steht für Weisheit, man hat versucht, eben die Weisheit Gottes, seine Ehrwürdigkeit, wie will man sowas bildlich einfangen, darstellen, man hat es eben dann versucht auf die Art und Weise, aber natürlich sind dann auch solche Vorstellungen entstanden, Gott ist ein guter alter Mann und er kümmert sich gar nicht um das, was in dieser Welt geschieht. Und andererseits dann natürlich immer wieder diese Gefahr, dass sich die Bilder zwischen mich und Gott stellen. Und vor allen Dingen geschah das ja dann in den heiligen Bildern, und dass man eben dann gedacht hat, da wo die Bilder sind, da sind dann auch die Heiligen in besonderer Weise gegenwärtig, da bin ich Gott besonders nahe. Und da haben sie natürlich unbedingt recht, wenn sie sagen, Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und da bin ich weder an Gegenstände gebunden, noch bin ich an bestimmte Orte gebunden, als ob Gott jetzt mir an einem bestimmten Ort, sei es jetzt in einer Kirche, in einer Kapelle oder sonst wo, näher ist als zum Beispiel zu Hause. Dass vielleicht ein Ortswechsel mal eine Hilfe sein kann, weil man daheim nicht die nötige Ruhe findet und weil man daheim dauernd erinnert wird an alle möglichen Sorgen und Probleme und es dann mal anders ist, wenn man dann einen anderen Raum hat, als in diesem Sinn als Hilfe, das ist dann was anderes. Aber nicht wir, also die evangelische Kirche, der Protestantismus kennt keine heiligen Orte in dem Sinne. Und da muss man dann schon aufpassen, dass man nicht wieder verfällt in diese Äußerlichkeit und Gegenständlichkeit, dass man dann denkt, es hängt an Bildern oder an anderen Dingen oder an bestimmten Räumen und so weiter. Ja.
Ich denke, dass es zurzeit auch einen Trend gibt, und zwar hin zur Kunst. Das können Bilder sein, das kann auch Musik sein. Ich erlebe also ganz in der Kirche oft, dass bei Konzerten die Kirche echt voll ist. Da gibt es Konzert, ob das auch Oratorien oder was es sind, da kann sein, dass sogar die Aufführung 2 bis 3 Mal wiederholt wird. Konkurrenz vom ersten Gebot wird, dann wird es kritisch, dass uns auch die Kunst, egal ob Spiel oder Musik oder was es ist, ja, wichtiger wird, dann versteht sich was zur Umfugung sein.
Ja. Ich denke, es hängt damit zusammen, dass es in unserer Zeit ein großes Bedürfnis nach Spiritualität gibt. Das ist so das Schlagwort unserer Zeit. Aber dass das, was man nun unter Spiritualität versteht, wenig zu tun hat mit dem, was jetzt eigentlich die Bibel meint, wenn sie vom Geist Gottes spricht, sondern da geht es jetzt um irgendwelche religiösen Erlebnisse, spirituelle Erlebnisse, wo das Gefühl angesprochen wird und wo man dann denkt, hier hat man es irgendwo mit dem Göttlichen zu tun, aber dieses Göttliche bleibt letzten Endes nebulös, ungreifbar und das Wort Gottes, hier bleiben die Dinge eben nicht so im Vagen, sondern das Wort Gottes ist konkret. Das Wort Gottes gibt uns auch konkrete Anweisungen für unser Leben. Das Wort Gottes konfrontiert uns mit dem Anspruch Gottes, stellt uns vor Gott. Und da bin ich dann auch zur Entscheidung herausgefordert. Wie stelle ich mich dazu? Jetzt diese spirituellen Erfahrungen, das sind Dinge, ja, die kann ich einfach konsumieren, ohne dass damit jetzt irgendwie ein Umbruch in meinem Leben erforderlich ist. Und da sehe ich schon auch ein Problem. Klarheit entsteht eben durch das Wort Gottes. Ein klares Bild von Gott bekomme ich weder in der Schöpfung und bekomme ich auch nicht durch die Musik. Auch jetzt nicht durch irgendwelche Bilder, sondern eben durch die Offenbarung Gottes in seinem Wort. Ja, jetzt waren noch zwei Fragen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch machen sollen.
Zwei Fragen noch.
Gut.
Sie sprachen davon, dass die Anbetung Gottes sehr wichtig ist. Was denken Sie, was die Gründe dafür sind, dass die Anbetung Gottes in den Gottesdiensten und Gemeinschaftsstunden zu kurz kommt? Noch so wenig gehandhabt wird.
Also ich würde das Gegenteil fragen. Denn jetzt wird in den Gemeinden das immer mehr eingeführt, Anbetung und Lobpreis zeigen. Und da kriege ich immer Bauchschmerzen. Ja. Weil das für mich keine Anbetung ist. Das wollte ich fragen, weil Sie, ich hatte eigentlich noch eine Frage.
Ja. Also ich glaube, es ist gut, wenn man unterscheidet zwischen Anbetungszeiten und Lobpreiszeiten und Anbetung. Ich glaube nicht, dass alles, was schon jetzt Anbetung genannt wird, dass das nun auch wirkliche Anbetung ist. Vor allen Dingen, wenn dann unter Anbetung jetzt nur das Singen von Liedern verstanden wird, die das Gefühl ansprechen, und man meint, damit sei jetzt die Anbetung gewährleistet, dass ich gefühlsmäßig angesprochen bin. Also ich sehe jetzt keinen Unterschied zwischen neueren Anbetungsliedern und Anbetungsliedern, die wir in unserem Kirchengesangbuch haben. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Das ist für mich genauso ein Anbetungslied wie zum Beispiel Herrlichkeit oder andere Lobpreislieder. Zum anderen, hinter diesen Anbetungszeiten steckt ja ein Stück weit das Verständnis. Es heißt mal in den Psalmen von Gott, dass er in den Lobgesängen seines Volkes thront. Und es ist manchmal das Denken damit verbunden, wenn ich jetzt Gott anbete, dann kann ich sozusagen, ja, dann ist Gott gegenwärtig. Und das möchte man eben gerne. Man möchte an den Anfang des Gottesdienstes dann eine Zeit stellen, wodurch jetzt Gott in diesem Gottesdienst gegenwärtig sein soll. Aber ich denke, er kommt ja nicht durch unsere Lieder in den Gottesdienst, sondern Jesus hat verheißen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Anbetung ist für mich viel mehr als jetzt das Singen von irgendwelchen Lobpreisliedern, sondern Anbetung ist für mich eine Lebenshaltung. Und dass die Anbetung so kurz kommt, oftmals hängt sicherlich damit zusammen, dass wir immer wieder doch sehr auf uns selber fixiert sind und uns um uns selber drehen und es immer wieder auch neu ein Schritt ist, dass man jetzt den Blick losreißt von sich und von seiner Umwelt und von den Dingen, die einem vielleicht gerade Sorgen oder Not machen und Gott wieder neu in den Blick bekommt. Und da denke ich auch, dass es Hilfen gibt, dass man zum Beispiel einfach die Bibel aufschlägt und sagt, und jetzt will ich einfach Texte mir vor Augen stellen, die mir etwas sagen von der Größe, von der Allmacht Gottes, von seiner Herrlichkeit, von seiner Barmherzigkeit, und dass ich dadurch dann auch hineingeführt werde in die Anbetung. Ich denke, dass Anbetung nicht machbar ist, dass man das so anschalten kann. Und jetzt singen wir ein paar Lieder und dann sind wir in der Anbetung. Sondern Anbetung hat was zu tun mit der Gotteserkenntnis. Also zuerst muss mir Gott groß werden und Anbetung ist die Reaktion darauf. Ja, ich meine, wenn jemand die Haltung der Anbetung schon mitbringt, dann mag das ja gut sein. Aber ich muss sagen, mir fällt es manchmal schwer, wenn ich so von daheim und ja aus einem ganz anderen Umfeld da in den Gottesdienst komme und es heißt dann plötzlich, jetzt wollen wir Gott anbeten und ja, es ist dann irgendwie was Gemachtes. Man singt eben dann diese Lieder, meint, es sei jetzt Anbetung Gottes, aber ich denke, es geht um viel mehr. Da muss doch zuerst einmal der Blick für die Größe Gottes da sein. Jetzt waren Sie noch zuerst, aber ich glaube, dann müssen wir abschließen.
Nachbarkirche, jetzt mal so sagen, dass die Menschen nicht auch die
die Rituale wollen brauchen.
Ja, es ist ein großes Bedürfnis nach Ritualen da, und es hängt sicherlich auch so mit diesem ganzheitlichen Denken unserer Zeit zusammen, dass dann zum Beispiel auch für Kranke Salbungsgottesdienste angeboten werden, und dass dann viele sagen, ja, das war mir jetzt eine Hilfe, dass ich jetzt da etwas Öl auf die Hand oder auf die Stirn gestrichen bekommen habe. Das war für mich jetzt einfach ein Zeichen der Nähe Gottes, eine sichtbare Zusage seiner Nähe. Ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass dadurch das Zeichen, das uns Gott gegeben hat, nämlich das Abendmahl, dass das dann ein Zeichen neben anderen wird. Und das ist doch das eigentliche Zeichen, das Gott uns gegeben hat. Gott kommt ja uns entgegen, unseren Zweifeln, indem er sagt, jetzt hier habt ihr ein sichtbares Zeichen meiner Gegenwart, so wie ihr den Wein im Mund schmeckt, so wie ihr das Brot in der Hand spürt, so gewiss dürft ihr das alles, was ich in meinem Wort euch zusage, für euch in Anspruch nehmen. Aber wenn dann noch andere Dinge dazukommen und vielleicht dann auch Dinge, wofür wir jetzt gar keine biblischen Anhaltspunkte haben, ich meine, bei der Segnung, da haben wir noch einen biblischen Anhaltspunkt, bei der Salbung. Aber wenn dann noch andere Dinge dazukommen, dann habe ich manchmal ein bisschen Sorge, diese anderen Dinge könnten das Eigentliche dann an den Rand drängen. Weil es ist ja immer so, das Neue ist dann auch das Besondere, und das steht dann mehr im Vordergrund als das, was einem alt vertraut ist. Ja, Sie wollten noch direkt dazu was sagen.
Matthäus 6, Vers 5, vom rechten Beten und in Lukas 11. Ich möchte das nicht vorlesen, kann ich dann noch zur Frage, Anbetung oder Beten.
Ja, vielen Dank. Gut, dann würden wir hier vielleicht abschließend. Ich würde noch gern mit uns beten. Ja, lieber Herr, du lässt uns in deinem Wort einen Blick tun in deine himmlische Welt. Herr, du lässt uns etwas erkennen von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit. Wir wollen dir danken, dass du der Herr bist, der wahre König dieser Welt, dass du alles in deinen Händen hältst, auch unser Leben. Herr, und schenk du, dass es doch bei uns auch immer wieder zu dieser Haltung der Anbetung kommt, zu diesem Überwältigtsein und Ergriffensein von deiner Größe. Herr, und dass in dem, dass wir dich anschauen, dann auch die Dinge, die uns belasten und Not machen, ins rechte Licht kommen und auch die rechte Dimension erhalten. So wollen wir uns dir anbefehlen, jetzt auch für den restlichen Tag, und nimm du den Abend auch in deine Hände. Amen.